Liebe Zuhörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema Gottes Zelt mitten unter uns. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria. Wir stehen im Monat September. Sie bringen diesen Monat vielleicht mit den vielen Marienfesten in Verbindung, die wir in den letzten Tagen begangen haben. Marie Geburt am 8. September, Marie Namen am 12. und Marie Schmerzen vor wenigen Tagen am 15. September. Fast unbemerkt von der Westkirche hat die Ostkirche, mit der wir gemeinsam das Fest Marie Geburt feiern, am 1. September das neue Kirchenjahr begonnen. Für uns mag das ungewöhnlich anmuten, dass sich der Osten schon jetzt gewissermaßen in den Advent der Vorbereitung auf das hohe Weihnachtsfest begibt. Und doch ist diese Tradition gleichwohl verborgen, im Westen dadurch lebendig geblieben, indem verschiedene Klöster eine sogenannte Vorfastenzeit vor der eigentlichen Adventszeit begehen, um sich auf die Geburt Christi vorzubereiten. Diese intensive und lange Vorbereitung ist durchaus gerechtfertigt, wenn man bedenkt, wie lange Gott selbst die Menschwerdung seines Sohnes vorbereitet hat. Wir wollen in dieser Quellgrundsendung dem Gedanken, dass Gott Wohnung unter den Menschen nimmt, Gottes Zelt mitten unter uns, ein wenig betrachten, um uns mit unseren Brüdern und Schwestern der Orthodoxie im Geiste zu vereinen und an ihrem Beginn des Kirchenjahres mit teilzuhaben, zumindest in geistiger Weise. Ich lade Sie daher ein, gemeinsam von einem Text aus dem Prophetenbuch Ezechiel gewissermaßen den Ausgangspunkt unserer Betrachtung zu nehmen, von dem aus wir zurück- und vorausschauen wollen, um zu überlegen, was es für uns selbst bedeutet, dass Gott sein Zelt mitten unter uns aufschlägt und wir in diesen Zeltaufbau mit einbezogen, ja, mit hineingenommen werden. Der Prophet Ezechiel wurde von Gott berufen, als das Volk Israel sich in einer äußersten Notlage befand. Am 5. Tag des 4. Monats im 30. Jahr, so heißt es, im ersten Kapitel des Buches Ezechiel im ersten Vers, als ich unter den Verschleppten am Fluss Kebar lebte, öffnete sich der Himmel und ich sah eine Erscheinung Gottes. Inmitten der Not, während das Volk unter der babylonischen Gefangenschaft litt, fern von der Heimat und der vertrauten Umgebung, hat Gott der Herr Mitleid mit dem Volk und beruft einen Propheten, der den offenen Himmel schauen darf. Im 5. Jahr nach der Verschleppung des Königs Joachim neigt sich Gott den Bedrückten zu und erhebt ihren Blick aus dem Elend nach oben, um aus den prophetischen Visionen und Bildern Hoffnung zu schöpfen. Wir können uns die Reihe der Gefangenen vorstellen, die zu schwerer Arbeit gezwungen wurden, und deren Blick sich aufgrund der vielfachen Verdemütigungen durch die Fremdherrscher kaum mehr vom Erdboden zu erheben gewagt hat. Zu groß war der Schmerz, zu tief die Verletzung, alles verloren zu haben. Häuser, Vieh, Land und vor allem den Ort, an dem der Herr wohnte, den Tempel, das Haus des Herrn, Jerusalem, den Ort ihrer Freude. Was hätte es ihnen auch genützt, daran zu denken, an das ausgeraubte und geschändete Gotteshaus, das einst so strahlend errichtet worden ist und nun einer Räuberhöhle gleich geworden war? Das Wort des Herrn ist an Ezechiel ergangen, den Sohn Buses, den Priester, im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Da kam die Hand des Herrn über ihn. Es geschieht dieses Geschehen an einem der Kanäle des Euphrats bei Tel Abib. Ezechiel wird zunächst aufgetragen, Gottes Gericht über die Stadt und den Tempel anzusagen. Aber nach der Zerstörung darf Ezechiel erneut aufblicken und er darf das neue Israel sehen. Er wird von Gott auf einen, wie es heißt, sehr hohen Berg entrückt und schon damit örtlich über die Situation der babylonischen Sklaverei erhoben. Von dort aus darf er den neuen Tempel schauen, seine Maße, seine Vorhöfe, seine Hallen, die Tore mit den Innenräumen, die Seitenwände und die Nebenräume, Holztäfelungen und geschnitzte Cherubime und in seinem Innersten das Allerheiligste, wo nur die Priester, die vom Herrn hineintreten dürfen, das Opfer darbringen. Das Besondere an dieser Vision ist nun, dass Ezechiel nicht nur das Äußere des Tempels sehen darf, sozusagen seine äußere und innere Architektur, sondern dass ihm auch geschenkt wird, dass er den Einzug Gottes in den Tempel schauen darf. Im 43. Kapitel des Buches Ezechiel, da heißt es: Dann führte er mich zu einem der Tore, dem Tor, das im Osten lag. Da sah ich, wie die Herrlichkeit des Gottes Israels aus dem Osten herankam. Ihr Rauschen war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen, und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich damals sah, als er kam, um die Stadt zu vernichten, und wie die Erscheinung, die ich am Fluss Keba gesehen hatte. Da fiel ich nieder auf mein Gesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein, durch das Tor, das im Osten lag. Der Geist hob mich empor und brachte mich in den Innenhof. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Dann hörte ich vom Tempel her, während der Mann neben mir stand, einen, der mit mir redete. Er sagte zu mir: Menschensohn, das ist der Ort, wo mein Thron steht und der Ort, wo meine Füße ruhen. Hier will ich für immer mitten unter den Israeliten wohnen. Das Haus Israel aber und seine Könige sollen meinen heiligen Namen nie mehr beflecken mit ihrer Unzucht und mit den Leichen ihrer Könige. Diese Beschreibung des Einzugs Gottes in den Tempel, die wir gerade aus dem Buch Ezechiel gehört haben, geht mit den für das Alte Testament so typischen Theophanie-Begleiterscheinungen einher. Einem Rauschen wie gewaltige Wasser, Blitzen, das man sich wie Wetterleuchten vorstellen kann. Sie erinnert an die Gotteserscheinung vor Mose auf dem Berg Horeb, als der ganze Sinai in Rauch gehüllt war und der Herr im Feuer herabgestiegen ist. Der Rauch, so heißt es in Exodus, stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig und der Hörnerschall wurde immer lauter. Was sich das Alte Testament, was sich dort zeichenhaft im Brausen und im Feuer andeutet, widerfährt den Jüngern am Pfingsttag leibhaftig, als sich der Geist Gottes im Zeichen von Feuerzungen und im Brausen des Windes auf jeden Einzelnen herablässt. Aber bleiben wir noch ein wenig bei Ezechiel. Mit dem Einzug in den Tempel ist die Verheißung Gottes verbunden, dass er für immer mitten unter den Israeliten wohnen will. Es ist nicht das erste Mal in der Bundesgeschichte, dass Gott Wohnung unter den Menschen nimmt. Wir erinnern uns an das Offenbarungszelt aus dem Buch Exodus, dessen Herstellung Mose und dem ganzen Volk aufgetragen wird. Im 26. Kapitel Vers 1 heißt es: Die Wohnstätte sollst du aus 10 Zelttüchern herstellen, aus gezwirbeltem Byssus, violettem und rotem Purpur, und Karmesin mit Cherubim sollst du sie machen, wie es ein Kunstweber macht. Am Ende der Zelttücher dieses Offenbarungszeltes sind Schleifen aus violettem Purpur anzufertigen, Goldhaken auch, mit denen die einzelnen Zelttücher zu verbinden sind. So soll die Wohnstätte ein Ganzes bilden. Immer wieder kommt die Anweisung Gottes, auf die kostbaren Einzelheiten am Zelt zu sprechen, die gemeinsam ein Ganzes bilden sollen, und der Aufbewahrungsraum für die ebenfalls kostbar gewirkte Bundeslade werden sollte. Als Mose mit dem ganzen Volk das Werk vollendet hatte, verhüllte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnstätte. So Exodus 40, Vers 34. Nun aber stand das Volk immer in Gefahr, die Herrlichkeit des Herrn zu verlieren, wie dies in der babylonischen Gefangenschaft gipfelte. Warum? Die Berufung des Menschen, so hat es Joachim Gnilke in seinem Paulusbuch ausgedrückt, wäre es gewesen, Gott zu loben und zu danken. Doch der Mensch hat sich durch die Betrachtung der Schöpfung nicht dazu bewegen lassen, Gott als seinen Herrn und Schöpfer anzuerkennen. Vielmehr verfiel er der Nichtigkeit, dem Bedeutungslosen, dem Abgott. Er verehrte anstelle des Schöpfers das Geschöpf, anstelle des Unsichtbaren das selbst gefertigte Bild. Er vertauschte die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Bild des Vergänglichen von Mensch und Tier. Nicht umsonst ermahnt der Herr in der Vision des Ezechiel bei seinem Einzug in den Tempel, dass das Haus Israel nie mehr seinen heiligen Namen mit Unzucht beflecken dürfe. Unzucht bedeutet hier genau diese Verwechslung des Geschöpfs mit dem Schöpfer, die Unordnung der Liebe, die an erster Stelle liebt, was sie an zweiter Stelle lieben sollte, und an zweiter Stelle liebt, was sie an dritter Stelle lieben sollte, und so weiter, wie es Origenes in seinen Hohelied-Predigten so treffend ausgedrückt hat. Der Mensch begeht im Grunde dann Unzucht, wenn er die Herrlichkeit Gottes verrät und sie gegen eine vergängliche Liebschaft eintauscht, wenn er den Schmuck des Zeltes zerstört, in dem Gott der Herr doch Wohnung nehmen wollte, wenn er den Purpur verblassen lässt, wenn das Gold abblättert, wenn die Zelttücher zerrissen im Wind hin und her gerissen werden und wenn die Schleifen verloren gehen. Aber die Liebe Gottes war größer als die Nachlässigkeit und Sündhaftigkeit des Menschen, so dass er Ausschau hielt nach einem lebendigen Zelt, in dem er Wohnung nehmen könnte, nach einem Zelt, das in Gold, der Reinheit und Purpur der Hingabe glänzte, nach einem Zelt mit kunstvoll gewebten Zeltbahnen und gebundenen Schleifen. Eben nach einem Zelt, in dem die Liebe geordnet sei. Gott der Herr fand dieses aufnahmebereite Zelt in einer Frau, in der Jungfrau Maria, die von nun an die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leib tragen sollte, bis das Christus geboren würde. Josef Ratzinger hat darauf aufmerksam gemacht, dass Lukas für das Kommen des Heiligen Geistes auf Maria das Wort überschatten gebraucht, so im ersten Kapitel Vers 35, und damit auf die alttestamentlichen Berichte von der heiligen Wolke anspielt, die über dem Zelt der Begegnung stehend die Einwohnung Gottes andeutete. Damit, so Ratzinger, ist Maria als das neue heilige Zelt, die lebendige Arche des Bundes gekennzeichnet. Ihr Ja wird zum Ort der Begegnung, in dem Gott Wohnung erhält in der Welt. Gott, der nicht in Steinen wohnt, wohnt in diesem mit Leib und Seele gegebenen Ja. Der, den die Welt nicht umspannen kann, kann ganz in einem Menschen wohnen. Und Ratzinger fügt an, dieses Motiv des neuen Tempels, der wahren Bundeslade, lässt Lukas mehrmals durchklingen, So besonders in dem Engelsgruß an Maria. Freue dich, du Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Es ist heute kaum noch bestritten, dass dieses von Lukas übermittelte Engelswort den Verheißungsspruch von Zephania 3,14 aufnimmt, der der Tochter Zion gilt und ihr das Wohnen Gottes in ihrer Mitte ankündigt. So erscheint durch diesen Gruß Maria als die Tochter Zion in Person und zugleich als der Ort der Einwohnung, als das heilige Zelt, über dem die Wolke von Gottes Gegenwart steht. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Gottes Zelt mitten unter uns. Nach diesem kleinen Durchgang durch die Heilsgeschichte über das Zelt Gottes mitten unter uns, ist uns vielleicht die Bedeutung des Jahres Mariens wieder neu aufgegangen, die wir in diesem Monat so sehr in den drei großen Marienfesten geehrt haben. Und uns ist vielleicht auch neu bewusst geworden, wie wichtig die gründliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ist, das in der Ostkirche mit dem 1. September, zumindest was die Vorbereitung betrifft, begonnen hat. Eine Vorbereitung, die uns helfen kann, den Weg der Einwohnung Gottes, den Weg des Wohnens Gottes mitten unter uns noch einmal gläubig nachzugehen. Wir dürfen aber nicht bei der Betrachtung des alttestamentlichen Zeltes stehen bleiben, sondern müssen uns in einem nächsten Schritt bewusst werden, dass wir alle zu einem solchen Zelt Gottes berufen sind, dass wir, wie Maria, selbst Zelt werden dürfen, in dem Gott Wohnung nehmen möchte. In ihrer Weisheit hat die Kirche in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils unter den zentralen Bildern für das Volk Gottes, die Kirche, das Bild des Tempels des Heiligen Geistes gewählt, zu dem nicht nur die Kirche als Ganze, sondern jedes einzelne Glied berufen ist. Schon in der Ezechiel-Vision hat alles auf das Wirken des Heiligen Geistes hingedeutet, wenn wir uns an die Begleiterscheinungen des Einzugs Gottes in den Tempel erinnern, das Brausen wie viele Wasser und das Aufleuchten der Erde. Wie aber können wir Zelt Gottes werden, in dem die Herrlichkeit des Herrn einziehen kann? Da hilft es uns, noch einmal die alttestamentliche Beschreibung des Bundeszeltes vor Augen zu führen, die voller Detailgenauigkeit jede Einzelheit in Farbe, Material, Maß und Form angibt, wobei erst die Einzelheiten zusammen, wie das Buch Exodus betont, das Zelt als Ganzes ergeben. Sie können selbst einmal in einer ruhigen Stunde diese Beschreibung in den Kapiteln 25 bis 30 des Buches Exodus nachlesen. Wenn wir also zum Zelt Gottes werden wollen, das die Herrlichkeit Gottes aufnimmt, bedarf es auch in unserem geistlichen Leben einer Liebe zum Detail, einer Liebe zu den kleinen Taten der Liebe, die das Zelt unseres Lebens zu schmücken vermögen. In der Beschreibung des Bundeszeltes treten vor allem die Farben Gold und Purpur hervor. Gold steht gemeinhin für das Göttliche. Wenn im Zelt goldene Haken angebracht sind, mit dem die einzelnen Zelttücher verbunden werden, so mag das darauf hindeuten, dass der Mensch seine Einheit nur in Gott finden kann. Liebe Zuhörer, wir haben gerade gesagt, dass der Mensch seine Einheit nur in Gott finden kann. Wir kennen sicher Menschen, die in sich zerrissen sind, die innerlich gespalten sind, denen jene heilsame Einheit fehlt und die dadurch unglücklich und gehetzt durch das Leben laufen. Die wahre Einheit findet der Mensch in der Tat nur in Gott. Nur wenn wir unser Leben auf Gott hin ausrichten, kann in unserem Leben so eine Einheit geschehen, die die verschiedenen, oft so widerstrebenden Charakterzüge in uns selbst harmonisch zu einem Ganzen fügen. Aber so wie wir als Einzelne der göttlichen goldenen Haken bedürfen, um in uns eins zu werden, braucht auch die Kirche als Ganze diese Goldhäkchen, damit Einheit unter den Gliedern entstehe, die immer wieder in Gefahr sind, von den Anfechtungen und Anforderungen des Lebens auseinandergerissen zu werden oder aufgrund ihrer so unterschiedlichen Charaktere wie lose Zeltbahnen vom Ungeist durcheinandergewirbelt zu werden und daher ihre Zeltstruktur zu verlieren. Noch mehr bedürfen die beiden großen zerrissenen Zelttücherteile, wie sie die Ost- und Westkirche darstellen, der göttlichen Goldhaken, damit der Riss, der durch diese Zeltbahn gelaufen ist, überwunden werde, damit die Trennung, die Menschen sich zugefügt haben, durch das göttliche Gold der kleinen Häkchen repariert werde und diese Trennung zusammengeführt werde. Dies ist aber nicht möglich ohne den Purpur der Schleifen an den Rand der Zelttücher am Ende, wie es in Exodus 26,4 heißt, am Ende des zusammengefügten Stückes. Die Farbe des Purpur steht in der Heiligen Schrift für die hingebende Liebe, die sich verschenkende und verzehrende Liebe. Ohne das selbstlose sich Verschenken kann weder im Einzelnen noch in der Kirche noch unter den Kirchen Einheit entstehen. Zum göttlichen Gold muss also der Purpur des Menschen treten, der sich für den anderen aus Liebe verzehrt, der sich hingibt, der seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, sein Wohlwollen dem Mitmenschen schenkt. Nur wenn zum Gold der Purpur tritt, hat das Zelt Bestand und wird wirklich Wohnstatt Gottes. Er strahlt in jenem Schmuck, der den Höchsten anzieht, um Wohnung zu nehmen. Wohnung in unserem Zelt. Liebe Zuhörer, nützen wir die Zeit, die uns bis Weihnachten verbleibt, zur intensiven Vorbereitung auf dieses Wohnungnehmen Gottes unter den Menschen. Bereiten wir uns in jedem Empfang der Eucharistie darauf vor, Zelte für den Herrn zu werden, die von goldenen Haken und purpurnen Schleifen gehalten sind und die als Ganze eine Einheit bilden. Nichts darf uns hindern, immer wieder neu unser Zelt aufzurichten, um dem Herrn eine würdige Wohnung zu bereiten. Je mehr wir auf die Gottesmutter schauen, umso mehr können wir von ihrem Zelt lernen, uns in ihre Tugenden einzuüben, ihr Ja nachzusprechen. Dann wird sich auch über uns die Wolke des Heiligen Geistes niederlassen und die Stimme des Vaters zu uns sprechen. Für Gott ist nichts unmöglich. Schenke du mir deinen Purpur, und ich gebe dir mein Gold. Ich brauche dich als mein Zelt, in dem ich mitten unter den Menschen wohnen kann. Durch dich will ich zu den Menschen gelangen, die fern von mir sind. Mit dir schlage ich mein Zelt auf, in der Welt der Arbeit, in der Welt der Wissenschaft, in der Welt der Kunst, in der Welt des Handels, in der Welt der Industrie, in der Welt der Bildung. In allen den kleinen Welten, in denen Menschen noch nichts von mir wissen. Sei du mein Zelt, und ich werde deine Herrlichkeit sein, weil du, Mensch, die Herrlichkeit Gottes bist.